Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Thorsten Schröder.
Guten Abend, ich begrüße Sie zur Tagesschau. Michael Kretschmer bleibt Ministerpräsident von Sachsen. Der CDU-Politiker wurde heute für eine weitere Amtszeit gewählt, allerdings erst im zweiten Anlauf. Das Regieren dürfte aber schwieriger werden, weil seine schwarz-rote Koalition keine eigene Mehrheit hat. CDU und SPD kommen zusammen nur auf 51 Abgeordnete. Die AfD hat 40 Mandate, das Bündnis Sahra Wagenknecht 15, die Grünen 7, die Linkspartei 6 Mandate. Und es gibt einen fraktionslosen Abgeordneten von den Freien Wählern.
Blumen für Kretschmer, die gab es heute erst nach dem zweiten Wahlgang. Seine Wahl zeigt, wie schwierig die anstehende Legislatur werden dürfte. Denn eine CDU-SPD-Regierung ohne eigene Mehrheit, das gab es in Sachsen noch nie. Ab sofort müssen für jede Entscheidung Oppositionsstimmen gefunden werden.
Wir können die vielen Herausforderungen, von denen wir heute vielleicht noch nicht wissen, miteinander gewährleisten und ihnen auch entsprechen, wenn wir zusammenhalten. Und das ist mein großer Wunsch, dass es tatsächlich gelingen möge, über Parteigrenzen hinweg zu arbeiten.
Zuvor viel Anspannung im Landtag. Im ersten Wahlgang schaffte keiner der drei Kandidaten die absolute Mehrheit. Auch Bundespolitik ist präsent. AfD-Chef Kupala sieht zu, wie sein sächsischer Parteikollege Obern auch in Runde 2 wieder antritt. Für die Freien Wähler probiert es Matthias Berger erneut und natürlich Amtsinhaber Michael Kretschmer. Der setzt sich dann deutlich durch mit 69 von 120 Stimmen, unterstützt von den Linken und dem BSW. Letzteres hatte sich einer Koalition verweigert, will jetzt aber eine Gegenleistung.
Das ist ein Vorschuss, den Michael Kretschmer von uns gekriegt hat. Aber im Endeffekt haben wir natürlich auch jetzt mehr Möglichkeiten und sitzen am längeren Hebel, weil die SPD und die CDU müssen jetzt auf uns zukommen.
Wir werden jetzt sehr aktiv einfordern, dass es keine Friss- oder Stirb-Taktik gibt in dem Konsultationsmechanismus, sondern dass das Versprechen eingehalten wird, dass es eine andere politische Kultur miteinander gibt.
Konsultationsmechanismus heißt das neue Zauberwort, bedeutet immer wieder neue Mehrheiten finden. Denn der Koalitionsvertrag von Kretschmer ist voll mit teuren Plänen. Verpflichtendes Vorschuljahr oder eine eigene sächsische Grenzpolizei. Mit der vom Landesverfassungsschutz als gesichert rechtsextremistisch eingestuften AfD wollen CDU und SPD nicht zusammenarbeiten. Die bietet sich aber an.
Wir sind jetzt seit 10 Jahren im Sächsischen Landtag und wir haben bisher immer Anträgen zugestimmt, von denen wir inhaltlich überzeugt waren.
Eine CDU-SPD-Regierung ohne Parlamentsmehrheit, heute unterstützt von den Linken und dem BSW. Und in Zukunft, für Sachsen, brechen neue Zeiten an.
Die Fernsehduelle vor der Bundestagswahl gelten als gute Möglichkeit für die Spitzenkandidaten, sich einem großen Publikum zu präsentieren. Scholz gegen Merz, Habeck gegen Weidel, so haben ARD und ZDF die Treffen geplant. Doch da will der Kanzlerkandidat der Grünen, Habeck, nicht mitmachen. Er will keine TV-Debatte, nur mit Weidel. Auch deren AfD kritisiert die Pläne. Sie sieht sich wegen der guten Umfragen unter Wert verkauft. Bis zu 2000 Unterschriften müssen kleine Parteien sammeln, um mit ihrer Landesliste an der Bundestagswahl teilnehmen zu dürfen. Dagegen klagte die Ökologisch-Demokratische Partei, scheiterte nun aber vor dem Bundesverfassungsgericht. Im Beschluss des Gerichtes heißt es unter anderem, dass die Chancengleichheit der Parteien durch die Pflicht zum Unterschriftensammeln nicht verletzt werde. Im Gazakrieg wächst die Hoffnung auf eine baldige Waffenruhe und die Freilassung der israelischen Geiseln. Der israelische Staatspräsident Herzog traf sich heute dazu mit einem hochrangigen US-Politiker. Die Luftangriffe auf den Gazastreifen dauern derweil weiter an. Am Morgen wurden nach palästinensischen Angaben Wohnhäuser und ein Krankenhaus beschossen.
Das Kamal Adwan Krankenhaus im Norden des Gazastreifens. Vom Fenster aus kann man die Flammen sehen im Nachbargebäude nach einem israelischen Luftangriff vergangene Nacht. Bis jetzt haben wir 8 Tote geborgen, alle verbrannt, zerfetzt, die meisten Kinder und Mütter. Die israelische Armee gibt an, in der Gegend hätten Hamas-Terroristen einen Angriff geplant. Konkrete Beweise dafür legt sie nicht vor. Seit Oktober hat das israelische Militär den Norden von Gaza fast komplett abgeriegelt, verwehrt Hilfskonvois immer wieder den Zugang. Mitte November konnten die Vereinten Nationen zuletzt Wasser und Nahrungsmittel nach Nordgaza liefern. Insgesamt wurden seit Kriegsbeginn vor 14 Monaten laut dem palästinensischen Gesundheitsministerium mehr als 45.000 Menschen in Gaza getötet. Viele hatten auf Schutz in Al-Mawasi im Süden des Gazastreifens gehofft, von Israel als humanitäre Zone erklärt. Doch auch hier greift die israelische Luftwaffe immer wieder an, allein seit November 9-mal, zuletzt in der vergangenen Nacht. Gleichzeitig steigt nach erneuten Gesprächen in Katar wieder die Hoffnung auf eine Waffenruhe. Die USA vorsichtig optimistisch. Wir sollten in der Lage sein, alle verbleibenden Differenzen der beiden Seiten zu überwinden. Was nicht heißt, dass wir es auch schaffen werden. Wir waren schon mal nah dran und trotzdem gab es kein Abkommen. Die Hamas signalisiert, die Freilassung der Geiseln im Austausch für palästinensische Gefangene sei möglich, wenn Israel nicht weiterhin neue Bedingungen stelle. Zuvor hatte Israels Verteidigungsminister Katz mitgeteilt, das Militär bleibe in Gaza, behalte wie im besetzten Westjordanland die volle Kontrolle.
Auch in Syrien rückt die israelische Armee weiter vor. Inzwischen haben Truppen den höchsten Berg des Landes erreicht, den Mount Hermon. Israels Verteidigungsminister Katz betonte seine strategische Bedeutung. Der Mount Hermon sei das Auge des Staates Israel. Seit dem Regimewechsel in Damaskus sind Israels Truppen von den Golanhöhen aus weiter Richtung Norden vorgedrungen, auch in die von der UN überwachte Pufferzone. Mit Folgen für die Menschen, die dort leben, zum Beispiel in der Nähe von Khan Anabe.
Syrische Geflüchtete auf den Golanhöhen. Wir treffen sie am Straßenrand, kommen ins Gespräch. Sie erzählen uns, nur ein Dorf weiter, wo ihre Familien seit Jahrhunderten leben, kontrollierten jetzt israelische Soldaten. Sie zeigen uns Videos, die israelische Panzer in ihrem Heimatdorf Rasem el-Ruedi zeigen sollen. Wir haben große Angst, sie haben uns bedroht, die Häuser zerstört, sie niedergebrannt. Wo sollen wir hingehen? Wir haben niemanden mehr. Einer der Männer zeigt uns, wie nah der Feind Israel herangerückt sein soll, 2 bis 3 Kilometer entfernt, bei den Windrädern. Israel besetze dort strategisch wichtige Hügel. Auf den höchsten Berg Syriens lässt sich gestern der israelische Premierminister fliegen. Netanyahu kündigt dort eine israelische Militärpräsenz an, bis eine andere Vereinbarung gefunden werde, um Israels Sicherheit zu garantieren. Parallel zum militärischen Vormarsch am Boden fliegt Israel seit Wochen heftige Angriffe aus der Luft, zerstört so einen Großteil der militärischen Infrastruktur Syriens. Dass die israelische Regierung zudem angekündigt hat, ihre Siedlungen auf den Golanhöhen auszubauen, sorgt international für Kritik. Israel muss alle illegalen Siedlungsaktivitäten im besetzten syrischen Golan einstellen. Angriffe auf die Souveränität und territoriale Integrität Syriens müssen aufhören. Militärisch verteidigen kann sich Syrien nach dem Machtwechsel im Land aktuell nicht. Die Geflüchteten auf den Golanhöhen fürchten, es könnte nur eine Frage von Tagen sein, bis israelische Soldaten sie auch von hier vertreiben.
Die Bundesregierung will Unternehmen helfen, in wirtschaftlich schwierigen Zeiten Beschäftigung zu sichern. Deshalb hat das Kabinett heute beschlossen, die Bezugsdauer von Kurzarbeitergeld auszuweiten, von jetzt 12 auf bis zu 24 Monate. Unternehmen können Kurzarbeit beantragen, wenn Aufträge wegbrechen, sie ihre Fachkräfte aber halten wollen. Die Beschäftigten arbeiten dann weniger Stunden als normalerweise. Die Agentur für Arbeit zahlt das Kurzarbeitergeld. Im Oktober hatte das Gesundheitsministerium angekündigt, dass die gesetzliche Krankenversicherung im kommenden Jahr teurer wird. Milliardenkosten im Gesundheitssystem schlagen auf die Zusatzbeiträge durch. Die Technikerkrankenkasse hat heute entschieden, was das konkret für ihre Versicherten bedeutet. Sie erhöht den Zusatzbeitrag von bisher 1,2% auf 2,45%. Für Versicherte mit einem Einkommen von 3.500 Euro sind es beispielsweise Mehrkosten von knapp 22 Euro im Monat. Nach einem Schiffsunglück breitet sich an der russischen Schwarzmeerküste ein Ölteppich immer weiter aus. Ein 49 Kilometer langer Strandabschnitt in der Region Krasnodar müsse gesäubert werden, berichtet das Katastrophenschutzministerium. Bei einem Sturm am vergangenen Sonntag waren zwei Öltanker havariert. Laut russischer Nachrichtenagentur TASS sind etwa 3000 Tonnen Öl aus den Frachtern ausgetreten. In mehreren Orten wurde der Notstand ausgerufen. Gisèle Pelicot wurde jahrelang von ihrem Mann betäubt und im Internet zur Vergewaltigung angeboten. Der Prozess gegen die mutmaßlichen Täter hat Frankreich aufgewühlt. Morgen wird das Urteil erwartet. Offenbar ist das, was Gisèle Pelicot erlebt hat, kein Einzelfall. Eine Recherche des NDR-Investigativformats Steuerung F zeigt, es scheint ein internationales Netzwerk von Männern zu geben, die Frauen unter Drogen setzen und dann vergewaltigen.
Sie ist jetzt sturzbesoffen und auf ein paar Schlafmedis. Ich sollte hoffentlich bald ein bisschen Spaß haben.
Irgendwelche starken Drogen, um diese Prinzessin in den Schlaf zu schicken und sie zu vergewaltigen?
Dies sind nur zwei von tausenden Nachrichten, geteilt in dutzenden Telegram-Gruppen, wie Recherchen zeigen. Auch deutsche Nutzer tauschen sich dort darüber aus, wie man Frauen für sexuelle Übergriffe unbemerkt betäuben kann. Dafür werden auch K.O.-Mittel mit genauen Mengenangaben beworben. Zum Beispiel eines, getarnt als Haarpflegeprodukt. Dieses kann man einfach im Internet bestellen. In einer Laboranalyse finden sich drei gefährliche Wirkstoffe, darunter ein Tiernarkosemittel.
Also diese Mischung sieht schon so aus, als ob der sich auskennt. Ja, und da ganz bewusst eben so eine Mischung gewählt hat, die tatsächlich aus pharmakologischer Sicht einen gewissen Sinn ergibt.
In den Gruppen teilen die Nutzer auch Aufnahmen mutmaßlicher Vergewaltigungen. Anja Schmidt vom Deutschen Juristinnenbund ist alarmiert.
Aber das ist ja einfach nochmal eine ganz andere Qualität. Bewegte Live-Bilder von sexualisierter Gewalt. Ja, es besteht wirklich Handlungsbedarf.
Denn im Gegensatz zu Missbrauchsdarstellungen von Kindern ist der bloße Besitz solcher Vergewaltigungsinhalte Erwachsener nicht strafbar. Auf Anfrage heißt es aus dem Bundesinnenministerium zum Vergewaltigernetzwerk auf Telegram: Sofern den Polizeibehörden Hinweise auf möglicherweise kriminelle Gruppierungen bekannt werden, gehen diese den Hinweisen aktiv nach. Telegram erklärt, man habe eine Nulltoleranzpolitik gegenüber Missbrauch der Plattform und werde entsprechende Meldungen prüfen.
Meter für Meter haben Rettungskräfte in Italien sich mit einer verunglückten Höhlenforscherin nach oben gekämpft, aus hunderten Metern Tiefe und durch schmalste Gänge. Immer wieder mussten sie dabei Pausen einlegen. Nach mehr als 3 Tagen war es endlich geschafft. Die schwer verletzte Forscherin war gerettet. Die 32-Jährige war am Samstag in Norditalien verunglückt. Sie wollte die weit verzweigte Höhle Abisso Bueno Fonteno am Nordufer des Iseo-Sees erkunden.
Die letzten Meter einer spektakulären Rettungsaktion. Um 2.59 Uhr war es dann geschafft. Ottavia Piana ist wieder an der Erdoberfläche. Es ist alles bestens gelaufen. Je länger es gedauert hat, desto müder war sie, desto mehr hat sie gelitten. Aber sie hat dann gespürt, dass der Ausgang nicht mehr weit ist. Wir haben es geschafft. Ottavia Piana und ihr Team erkunden und kartografieren im Rahmen eines Forschungsprojekts das weit verzweigte Höhlensystem. Es ist bereits ihre zweite Rettung aus dem Abisso Bueno Fonteno. Verantwortliche nehmen die erfahrene Höhlenforscherin gegen den Vorwurf in Schutz, unvorsichtig gehandelt zu haben. Auf brüchigem Gestein habe sie bei der Exkursion am Samstag den Halt verloren und sei 5 Meter in die Tiefe gerutscht. Dabei zog sie sich Knochenbrüche und Verletzungen im Gesicht zu. Die Rettungsarbeiten gestalteten sich besonders schwierig, da manche Stellen kaum passierbar sind. 159 Berg- und Höhlenretter waren an dem Einsatz beteiligt. Die Kommunikation zwischen der Einsatzzentrale und den Helfern in der Höhle funktionierte dank eines Telefonkabels, das extra verlegt wurde. Inzwischen wird die 32-Jährige in einem Krankenhaus in Bergamo behandelt.
Und nun die Wettervorhersage für morgen, Donnerstag, den 19. Dezember.
Ein kleines Tief über dem Ärmelkanal bringt uns teilweise kräftigen Regen, dazu windig bis stürmisch. Hinter dem Tief erreicht uns dann kältere Luft. Im Süden ist es heute Nacht mancherorts noch klar, sonst meist wolkenverhangen und von Westen zieht teilweise kräftiger Regen heran, der sich morgen nach Osten und Süden ausbreitet. Später geht der Regen in Schauer über. Im westlichen und nördlichen Bergland kann dann auch Schnee dabei sein. Hier und da gibt's auch mal ein paar Wolkenlücken. Im Ruhrgebiet heute Nacht knapp über 10 Grad, in Südost bei Bayern wieder leichter Frost. Dort morgen nur einstellige Werte, sonst wieder meist um oder etwas über 10 Grad. Freitag wechselhaft und nasskalt, vor allem in der Nordosthälfte windig mit stürmischen Böen. Auch am Wochenende unbeständig, teilweise windig und zum Teil fällt bis in die Niederungen Schnee.
In den Tagesthemen um 22.30 Uhr mit Ingo Zamperoni fragen wir, wie wahrscheinlich Dunkelflauten sind, also Stromknappheit im Winter. Und wir zeigen, wie Oscar-Preisträger Anthony Hopkins den Psychoanalytiker Sigmund Freud im Kino gibt. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend.